Julia Scheib, Superstar. Die Steirerin hat am Samstag in Sölden für einen perfekten Auftakt in die Weltcup-Saison gesorgt. Und dann, ich glaube, ich kann sagen, damit hat niemand gerechnet, oder?
Ja, es war definitiv ein überraschender Winterauftakt. Ich war in Sölden dabei und war nicht die Einzige, die das dort jetzt auch nicht so erwartet hat.
Mhm. Erster Weltcup-Sieg eben für die Julia Scheib. Letztes Jahr an Ort und Stelle den ersten Podestplatz geholt. Das heißt, Sölden einerseits liegt ihr, hat er selber gesagt, das ist ein guter Ort für sie. Und den Grundstein unüblich im ersten Durchgang gelegt.
Ja, wirklich unüblich. Man muss ja sagen, normal ist man es von Julia Scheib irgendwie gewohnt, dass der erste Durchgang jetzt nicht so einwandfrei verläuft, wenn wir es einmal so sagen. Sie war bis jetzt eher die Spezialistin für die zweiten Durchgänge, wo sie dann oft Aufholjagden gestartet hat. Aber dieser erste Durchgang in Sölden war schon fast Prädikat Traumlauf, würde ich sagen. Also unfassbar, wie sie denn da runtergezogen hat. Was mich beeindruckt hat, vor allem hat sie eine sehr große Sicherheit, Stabilität ausgestrahlt. Ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, da könnte jetzt ein Fehler passieren.
Sie hat ja vor dem Wochenende noch gesagt, der erste Durchgang ist etwas, was du halt im Training nicht simulieren kannst, was du nicht trainieren kannst eben. Wie erklärst du dir, dass auf einmal der erste Durchgang so gut funktioniert hat?
Ich glaube, es hat generell ein bisschen ein Shift bei der Julia gegeben, auch unter dem neuen Riesentorlauftrainer Martin Sprenger und dem ganzen Team, der Julia mitgegeben hat, dass es nicht immer 100% braucht, um zu gewinnen, sondern dass vielleicht 80% auch mal reichen. Und sie hat selber gesagt, sie hat sich immer gedacht, sie muss 100% geben, sonst reicht es nicht. Hat dann auch zugegeben, dass es ein Irrglaube von ihr war. es braucht eben die Lockerheit und den Mittelweg, um schnell zu sein und auch um Rennen zu gewinnen. Und ich glaube, vielleicht hat es da ein bisschen Klick gemacht bei ihr und hat es gleich im ersten Rennen bestens umgesetzt.
Ich fand es beeindruckend, wie cool und souverän sie es im Endeffekt runtergebracht hat. Ich meine, der Vorsprung, 1,28 Sekunden waren es noch im ersten Durchgang. Da kann man auch einmal verhaltener an die Sache herangehen und das ganz leicht auch verspielen oder im schlechtesten Fall sogar im Schnee liegen.
Ja, es hat der ÖSV-Alpin-Chef Christian Mitter gesagt, in einem zweiten Durchgang als Letzte oben zu stehen und das dann runterzubringen, das ist dann die Masterclass. Und das ist auch was wieder, das kann man nicht trainieren. Da gilt irgendwie nur Learning by Doing. Und dass sie das gleich beim ersten Rennen, wo sie als Letzte oben steht, so ins Ziel bringt, muss man auch sagen, richtig beeindruckend. Und das ist für mich auch so ein bisschen der nächste Schritt in der Entwicklung der Julia Scheib, weil das sie eine ist, die mit zu den Schnellsten gehört, dass sie eine von den schnellsten Schwüngen überhaupt im Riesentorlauf-Weltcup hat, das wissen wir ja. Aber zwischen einer guten Athletin und einer Siegfahrerin ist dann doch nochmal ein bisschen Unterschied und ich glaube, diesen Schritt könnte sie jetzt gemacht haben. Ja.
Greifen wir gleich das Thema Siegfahrerin auf. Hat sie das Potenzial, eine Seriensiegerin zu sein im Weltcup oder war das doch eher eine Eintagsfliege, wie es so schön heißt?
Nein, eine Eintagsfliege war es, glaube ich, auf gar keinen Fall. Es hat ja auch der Riesentorlauftrainer Martin Sprenger gesagt, schon vor dem Rennen muss man auch dazu sagen, sie kann eine Seriensiegerin werden, wenn sie ihr Können über 40 Schwünge zeigt und nicht nur über 20 und dann einen Fehler macht. Genau das hat sie eigentlich am Samstag dann gezeigt. Und warum nicht? Also ich finde, die Julia hat alles, was man braucht, um eine Siegfahrerin zu sein. Sie hat das jetzt bewiesen, eben mit dem angesprochenen, vielleicht ein bisschen veränderten Mindset, nicht immer 100 oder 110% geben zu müssen. Könnte das jetzt schon auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis gewesen sein. Und vielleicht fährt sie sich da jetzt in irgendeine Siegesserie, wenn sie den Flow mitnehmen kann. Warum nicht? Ich traue sie auf jeden Fall zu.
Ich glaube, die Voraussetzungen sind, muss man so sagen, heuer vielleicht so gut wie noch nie, weil du hast eine Michaela Schifrin, die vor allem Riesentorlauf bei weitem noch nicht in Topform ist und immer noch, glaube ich, mit dem Mentalen ein bisschen kämpft nach dieser schweren Verletzung, die sie da letztes Jahr in Killington erlitten hat. Du hast eine Federica Brignone, die verletzt ist, eine Marta Pasino, die verletzt ist. Das sind alles Kugelgewinnerinnen im Riesentorlauf.
Das stimmt, ja. Also es wäre angerichtet sozusagen für die Julia Scheib. Man muss, glaube ich, aber auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Also das braucht auch schon, um Siege reproduzieren zu können. Das ist dann schon einmal noch einmal eine ganz andere Kunst oder noch einmal ein ganz anderes Level. Aber wie gesagt, ich traue sie zu, dass sie das schaffen kann. Ja?
Gehen wir kurz in die Pause und dann sprechen wir auch über die Männer.
Unsere Helden heißen Ivo, Schneck und Steff und die Trikots sind voller als die Stadien. Bei uns färbt sich die gelbe Wand grün.
Check.
Und Messi spricht Georgisch. Ansa-Konferenz, der Laola 1 Videopodcast zur Fußball-Bundesliga auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir blicken auf den Sonntag in Sölden, wo Markus Schwarz mit dem zweiten Platz für das nächste ÖSV-Protest gesorgt hat. Jubelstimmung am Nationalfeiertag, Rot-Weiß-Rote, ich will es nicht sagen Festspiele, aber es war einfach die Fortsetzung vom Samstag.
Ja, muss man sagen, auch der Sonntag ist überraschend verlaufen. Schon der erste Durchgang mit zwei ÖSV-Männern auf Podestkurs. Der eine, Marco Schwarz, hat es dann runtergebracht, der andere, Stefan Brennsteiner, nicht. Das werden wir dann eh später noch ansprechen. Aber auf jeden Fall, wieder ein mega Ergebnis für das ÖSV-Team.
Absolut, ja. Beinahe wäre es ja nicht dazu gekommen. Frau Holle hat ordentlich Neuschnee gebracht. Der zweite Durchgang musste ja eine Stunde nach hinten verschoben werden. Ich glaube, Marco Schwarz wird sich da ein bisschen an 2023 erinnert gefühlt haben, oder?
Ja, nicht nur er selbst, sondern wir alle, die da irgendwie im Ziel gestanden sind, haben ein kleines Déjà-vu gehabt. Vor 2 Jahren Marco Schwarz mit der Halbzeitführung in Sölden dann das Rennen leider abgebrochen. Am Sonntag hat es auch schon fast wieder nach einem Abbruch ausgeschaut. Also ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass noch gefahren wird. Aber großer Respekt an dieser Stelle an die Verantwortlichen, die da wirklich geduldig geblieben sind und das Wetterfenster abgewartet haben. Und dann zum Glück für alle, glaube ich, es war dann echt noch ein spektakulärer zweiter Durchgang.
Mhm. Ich muss sagen, ich habe mich für den Marco schon extrem gefreut, dass er da das Podest auch dann holen konnte, nachdem es nach dem ersten Durchgang schon so gut ausgesehen hat. Er war ja selber sehr emotional, eigentlich total ungewohnt für ihn. Normalerweise ist er dieser gefasste, stoische Typ fast schon, woran man merkt, dass diese Kreuzbandverletzung und die Bandscheibenprobleme, die er hatte, dass ihm die doch mental auch zugesetzt haben. Jetzt die Frage, ist er wieder der Alte?
Ja, ich würde sagen, er ist auf dem besten Weg dahin oder schon fast wieder der Alte. Also er ist jetzt seit dem Sommer körperlich wieder schmerzfrei. Er hat gesagt, im August war das erste Mal, dass er wieder ohne Schmerzen, wirklich komplett ohne Schmerzen Ski gefahren ist. Ich glaube, das war auch so der Knackpunkt im Vergleich zur vergangenen Saison, wo es doch immer wieder mal da und dort gezwickt hat. Das geht natürlich nicht spurlos an einem Spitzensportler vorüber. Und ja, ich glaube, mental ist der Podestplatz unheimlich wichtig, weil er weiß jetzt, es funktioniert wieder oder wie er selbst gesagt hat, es kann wieder dahin gehen. Und ich glaube, wenn man das einmal gespürt hat, dann geht man da auch wieder mit einem ganz anderen Gefühl an den Start. Mhm. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, er hat die gewisse Leichtigkeit wieder gefunden. Er hat es eh selber gesagt, er hat sich letzte Saison selbst sehr viel Druck gemacht. Und jetzt war das echt wieder so locker, wie man es vielleicht aus der Zeit von vor 2 Jahren in Erinnerung hat, wo er sehr erfolgreich unterwegs war.
Sehr erfolgreich. Vor seiner Verletzung damals war er Gesamtweltcup-Führender, hat sich ein tolles Battle mit Marco Odermatt gegeben. Und da ist dann unweigerlich die Frage irgendwo raufgekommen dieses Wochenende, gibt es die Neuauflage zwischen Odi und Blacky? Bevor wir beide drüber reden, hören wir mal kurz an, was der Blacky selber dazu sagt.
Es würden sich viele wünschen und ich würde es mir auch irrsinnig gern wünschen, dass da wieder so ein Duell rauskommt. Für das bin ich mir schon bewusst, dass ich da nach wie vor viel Training brauche, dass ich da wieder zurückkomme.
Wird es das Duell zwischen Odermatt und Schwarz geben? Ist das realistisch, Dani?
Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Also im Gesamtweltcup, so wie vor 2 Jahren, sehe ich es eher jetzt noch nicht. Also da sehe ich den Odi schon noch klar im Vorteil. der Marco Schwarz in dem Fall, hat selbst gesagt, er hat im Riesentorl auf die meisten Trainingstage bis jetzt, dort fühlt er sich am stabilsten, am wohlsten. Im Slalom waren es noch nicht so viele Tage. Man darf auch nicht vergessen, er startet da beim ersten Rennen in Lewe mit Startnummer 29. Also da die großen Punkte zu holen, wird vor allem am Anfang wahrscheinlich auch schwierig. Und ja, im Super-G hat er noch wenig Vergleich mit der internationalen Konkurrenz. Da ist er sich selber noch nicht ganz sicher, wo er steht. Also da sehe ich den Odi all in all schon noch klar im Vorteil. Im Riesentorlauf glaube ich schon, dass der Blackie den Odi über die Saison hin fordern kann. Also natürlich gibt es da noch zwei, drei andere, die da ein Wort mitreden werden. Aber ich glaube, wenn er den Schwung jetzt von Sölden mitnimmt, dann kann das auf jeden Fall ein schönes Duell werden. Ja.
Also zumindest in einer der Disziplinen, in den drei, wo er antritt. Ich glaube auch gegen Odermatt brauchst du diese vierte Disziplin, glaube ich sogar, so wie es 2023 der Fall gewesen wäre, dass du eine Chance im Gesamtweltcup hast, weil der Odi halt über drei Disziplinen eigentlich der Stärkste ist, also sowohl Abfahrt, Super-G als auch Riesentorlauf. Riesentorlauf hat er jetzt eben wieder bewiesen, da hat er selber für sich ein paar Fragen geklärt. Eine Frage, die sich vielleicht noch nicht ganz bei uns geklärt hat in Österreich, ist der Riesentorlauf jetzt auf einmal statt der Problem die Paradedisziplin? Hat sich das gewandelt?
Ja, ich finde, man muss da ein bisschen aufpassen, mit unserem typisch österreichischen Schwarz-Weiß-Denken. Also nur weil wir jetzt ein Rennen gewonnen haben oder am Podest waren, sind wir noch nicht gleich wieder Weltmeister. Beziehungsweise umgekehrt, Raffi Haser, unser Weltmeister im Riesentorlauf, hat zum Beispiel im Weltcup noch keinen Riesentorlauf gewonnen. Also man muss schon ein bisschen am Boden bleiben, auch wenn der Saisonauftakt natürlich sehr erfreulich war. Vor allem bei den ÖSV-Männern muss man sagen, unter den ersten sechs, drei Österreicher, das sind fast Schweizer Verhältnisse.
Ja, es hat schon mal weitaus schlecht ausgesehen. Ja,
genau, stimmt. Also mit Stefan Brennsteiner und Raffi Haser, die da natürlich das Zeug haben, beide vorne mitzufahren. Gerade Stefan Brennsteiner, muss ich sagen, ich würde es ihm jetzt mittlerweile echt wirklich einmal gönnen, weil Die Teamkollegen sagen immer, er ist der Schnellste im Training, er ist die interne Richtmarke, aber im Rennen funktioniert es dann irgendwie dann doch nie so hundertprozentig. Wie gesagt, definitiv das Potenzial da. Auch bei Raffi Haser, der braucht nach seinem Markenwechsel vielleicht noch das ein oder andere Trainingskilometer, bis er da wirklich ganz vorne mitmischen kann.
Aber der Eindruck mit der Laufbestzeit im zweiten Durchgang ja schon sehr gut war. Also da merkt man, das Material ist ziemlich beisammen, was, wie du sagst, der wird einfach noch ein paar Kilometer brauchen. Also der Sonntag bei den Männern sehr erfolgreich, drei unter den Top 6. Und über den wir kurz noch sprechen müssen, ist Manu Feller im ersten Durchgang ausgeschieden, hat er schon Startnummer 30. Ich stelle mir auch die Frage, macht es für ihn überhaupt noch Sinn, den Riesentorlauf mitzunehmen, weil jetzt wird er wahrscheinlich aus den Top 30 auch rausfliegen in der Startliste.
Ja, leichter wird es natürlich mit dem Ausfall am Sonntag nicht. Aber ich glaube, es ist schon, ihm ist es schon ein großes Anliegen, im Riesentorlauf sich, sagen wir so, standesgemäß vom Riesentorlauf zu verabschieden. Er hat ja schon gesagt, der ursprüngliche Plan war, diese Disziplin nur bis zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und nach diesem kurzen Rücktritt am Ende der vergangenen Saison, da hat er ja selber gleich gesagt, er kann das nicht so stehen lassen. Also er will schon einmal einen guten Riesentorlauf zeigen. Hat jetzt dann über den Sommer auch gut trainiert. Also er hat gesagt, er hat mehr gute Riesentorlauf-Trainingstage als Slalomtage in den Beinen. Von dem her, die Motivation ist schon da. Und ich glaube, er wird es schon noch versuchen. Aber wenn er dann im Laufe der Saison wirklich merkt, es geht mit der Startnummer nicht nach vor und es ist mehr Kampf und Krampf als Genuss, dann wird das vielleicht irgendwann einmal lassen, wird wahrscheinlich auch auf ein bisschen seinen Rücken drauf ankommen. Da ist gerade der Riesentorlauf oft ein bisschen nicht so förderlich für seinen Rücken, sagen wir es mal so.
Ich glaube, der Fokus soll und muss halt trotzdem auf dem Slalom liegen, weil der einfach seit Jahren seine stärkere Disziplin ja auch ist.
Ja, wird es glaube ich auch. Also im Zweifel Wie schon gesagt, wird er den Riesentorlauf dann, glaube ich, eh beiseite lassen.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, die Männer mannschaftsmäßig eigentlich Top 3 und in den Top 6 eben. Bei den Frauen sind der Julia Scheib aber dann doch sehr düster ausgesehen.
Genau, ja. Zweitbeste Österreicherin Steffi Brunner auf Platz 23. Also hinter Julia Scheib klafft da schon ein ordentliches Loch. Und ja, da muss man auch ehrlich sein, so schnell wird sich das auch nicht schließen. Der ÖSV-Frauen-Riesentorlauf-Coach Martin Sprenger hat auch ganz offen gesagt, nach dem Rennen bei uns im Zielraum, wenn wir die Julia Scheib nicht haben, wenn die das nicht runterbringt, dann wird es ein Debakel.
Und, das sind sehr ungewohnte Worte aus dem ÖSV-Umfeld, dass man so Klartext spricht eigentlich.
Ja, ist selten vorgekommen, dass so Klartext gesprochen wird, aber es stimmt halt einfach. Und ein Blick auf die Ergebnisliste lügt ja nicht. Und da heißt es schon, realistisch zu bleiben. Christian Mitterer hat gesagt, wir haben nicht viele Siegfahrerinnen im Riesentorlauf. Ich würde es von nicht viele auf eine, nämlich Julia Scheib, reduzieren aktuell. Und auch der Cheftrainer Roland Assinger hat ganz klar gefordert, dass diejenigen, die, Zitat, im Fahrwasser mitschwimmen, in diesem Winter auch den nächsten Schritt machen müssen. Und ja, von hinten kommen ja dann doch auch ein paar Namen, wo man sagen, die könnten kurz- oder mittelfristig da schon auch nachrücken. Ich denke da an Vicky Bürgler, Victoria Olivier oder Maja Waroschitz. Die brauchen natürlich noch ein bisschen, aber auf jeden Fall ist zumindest Material da, wo man sagt, okay, da könnte was kommen in den nächsten Jahren.
Um diese Eingangsfrage nochmal aufzugreifen, Problem oder Paradedisziplin, ich glaube, man kann sagen, weder noch. Oder also Paradedisziplin wäre ein bisschen übertrieben formuliert, weil es schaut zwar gut aus an der Spitze, aber dahinter klafft ein Riesenloch. Und Problemdisziplin kann man bei den Ergebnissen aber auch nicht argumentieren.
Genau, ja. Sie genauso. Und ich würde sagen, warten wir mal die nächsten 2-3 Rennen ab und dann können wir vielleicht nochmal drüber reden, ob es eher, ob das Pendel eher Richtung Problem oder Parade wieder ausschlägt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Ich auch. 3 Wochen geht es weiter, ein Slalom in Levi, sowohl für Frauen als auch Männer. Und dann geht's nach Gurgel, nach Österreich. Ja, der nächste Riesentorlauf ist dann Ende November in Copper Mountain. Ganz andere Verhältnisse. Spätestens dann werden wir uns wieder hören und sehen. Dani, danke dir.
Danke ebenfalls.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.